Der andere ist die Bedrohung für mich. Ja. Die Bedrohung ist im Außen verortet, im anderen. Ja. Und deshalb muss ich meine eigene Verwundbarkeit, die ich überhaupt nicht im Zusammenhang bringe mit der Verwundbarkeit des anderen, weil das Verbindende ist eben das Menschliche in uns, ja, sondern eher der andere ist Bedrohung und ich muss mich schützen und ich muss meine eigene Verwundbarkeit schützen und mich eigentlich verhärten auch. Ja. Und das ist ja eigentlich, ich meine, das lehrt uns die Menschheitsgeschichte, müssen wir nicht weit zurückblicken, der falsche Weg.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen und Diskussionen begegnen uns dazu täglich im digitalen Raum, in sozialen Medien oder in Online-Foren? Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zum Thema zwischen neuer Härte und menschlicher Asylpolitik Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin, Kulturwissenschaftlerin, Podcasterin und Autorin, die seit Jahren die Zusammenhänge zwischen Flucht, Integration und gesellschaftlicher Teilhabe analysiert und sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Migrationspolitik beschäftigt.
Ja, willkommen bei Fenninger trifft. Ich freue mich sehr, dass Judith Kohlenberger heute bei uns ist. Wir werden heute mit ihr reden können. Du bist bekannt natürlich einerseits als Kulturwissenschaftlerin, Migrationsforscherin, du bist Podcasterin, aufnahmebereit. Wir kennen es, Buchautorin, Aktivistin und vieles mehr. Und das Thema natürlich, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, ist natürlich Menschenrechte, Migration, Asyl, Schutz geben oder Schutz verweigern. Und das natürlich, weil die Volkshilfe eine Menschenrechtsorganisation zum einen ist und gleichzeitig aber auch im konkreten Handeln eine sozialarbeitende Organisation ist und Menschen betreut, begleitet, unterstützt. Und die andere Verbindung, die es mit uns gibt, ist, dass wir selbst auch eine Organisation sind, die in der Vergangenheit schon vor dem Faschismus mit Funktionsverboten belegt worden ist im Austrofaschismus und dann natürlich verboten worden ist im Faschismus. Also wir haben das sozusagen auch in unserer Organisation sozusagen mit drinnen und ich freue mich sehr auf das Gespräch und das ist, glaube ich, durchaus ja auch ein wesentliches Thema, was die Menschenrechte global, kann man sagen, durchaus auch angegriffen werden. Von der Struktur des Gesprächs haben wir das so überlegt, dass wir vielleicht so in drei Blöcken uns auseinandersetzen. Man könnte sagen, der erste wäre wir gegen die anderen oder vielleicht nach unserer Erzählung wir gemeinsam mit anderen. Das zweite, die neue Härte. Man könnte auch antworten mit deiner letzten Publikation gegen die neue Härte. Und das dritte ist, wie können wir überhaupt in einer Zeit, wo die Menschenrechte so angegriffen werden, Menschen schützen und ein Gegennarrativ wieder aufbauen und eine Hegemonie diesbezüglich schaffen. Bevor wir einsteigen, würden wir zum ersten Kapitel einmal hören, was uns Menschen mitgeben. Diese Einspieler, die wir hören, sind im Unterschied zur letzten Reihe nicht jetzt Straßenbefragungen geschuldet, sondern die uns online erreicht haben, die uns digital erreicht haben, die Reaktionen auf dich waren im Standard und die wir jetzt auch wieder hören.
Es ist unzulässig, dass Ausländer, die nichts ins System einzahlen, mehr bekommen als waschechte Österreicherinnen und Österreicher. Und für uns Mindestpensionistinnen und Pensionisten ist kein Geld da. Wir müssen weit unter der Armutsgrenze dahin vegetieren. Wir fühlen uns überrollt von diesen fremden Menschenmassen.
Es ist doch ganz einfach, wenn wir jedes Mal alle retten wollen, stehen wir irgendwann selbst auf der Straße.
Oder wir lassen die vielen Männer, denen die westlichen Werte fremd sind, erst gar nicht ins Land. Die Männer sollten sich in ihren eigenen Ländern um ihre Frauen kümmern. Wenn jeder nur noch schmarotzt, fällt alles auseinander.
Ja, also wir gegen die anderen ist wahrscheinlich schon etwas, was sie durchzieht von den drei Einspielungen. Wie siehst du die Gegenwart? Ist es etwas, was sehr global aus meiner Sicht oder meiner Beurteilung durchzieht? Wir gegen die anderen haben wir zur Einstimmung.
Ich sehe einerseits in der aktuellen Debatte global wie national schon eine Verschärfung oder einen zunehmenden Trend zu dieser Härte. Da werden wir ja noch dazu kommen. Gleichzeitig denke ich, dass diese Erzählung wir gegen die anderen ja eine ist, die, wenn man sehr salopp sagen möchte, so alt ist wie die Menschheitsgeschichte selbst, nicht? Also es ist ja im Grunde der Impuls als solcher, nämlich sich abzugrenzen von einem anderen und sich gerne mit jenen zu umgeben, die einem ähnlich sind. Das ist eigentlich ein zutiefst menschlicher Impuls. Also wir nennen das auch Homophilie. Ja? Mhm. Es gibt auch viele Studien dazu, zum Beispiel auch in der Betriebswirtschaft, dass man als Unternehmer dazu neigt, wenn man jetzt neue Mitarbeitende einstellen möchte, dass man jene einstellt, denen selber sehr ähnlich sind, ja, weil das vertraut ist. Ja. Was übrigens aber auch für Unternehmen aus der betriebswirtschaftlichen Sicht nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen führt, weil man verstärkt dadurch die eigenen Stärken, die man eh hat, aber macht die blinden Flecken, die jeder von uns auch besitzt, nochmal größer, weil ich keinen Gegenpol schaffe. Also da hat man vielleicht schon eine gewisse Ableitung, sage ich mal, auch fürs Gesamtgesellschaftliche. Wenn alle sehr ähnlich einander sind, alle gleich, könnte man sagen, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass wir insgesamt zu besseren Ergebnissen kommen. Aber ich glaube, der Grundimpuls ist nachvollziehbar und ich würde den Grundimpuls als solches jetzt gar nicht als super negativ sehen. Ja? Also ich bin ein anderer als jemand, der mein Gegenüber ist. Ja? Das ist ja auch in der Entwicklungspsychologie ein wichtiger Schritt im Heranwachsen eines Kindes, dass es irgendwann versteht, ich bin jemand anderer als meine Mutter. Ich bin nicht in Symbiose mit der Mutter. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn dieses Abgrenzen vom anderen in ein Abwerten oder in ein Ausgrenzen umschlägt. Und dieser Einspieler, finde ich, hat das sehr deutlich gemacht. Da geht es ja nicht nur darum, wir sind nicht die, ich weiß es nicht, Flüchtlinge aus Syrien, die kommen, sondern die sind eigentlich schlechter als wir. Ja? Die nehmen uns was weg. Gleichzeitig ist unser Status oder sollte unser Status höher sein. Wir sollten zuerst kommen, wenn es um Sozialleistungen geht. Wir sollten unsere Bedürfnisse zuerst bedient bekommen. Und dann gibt es unterschiedliche Argumente, warum. Das eine Argument ist, weil wir haben was einzahlt. Kann man argumentieren, Kinder, die hier in die Schule gehen, haben selber auch nichts einzahlt. Ja? Also es ist natürlich immer unterschiedlich in der Gewichtung. Aber ich glaube, die Grundhaltung ist sehr deutlich da. Und das fügt sich für mich schon ein in so eine größere, auch internationale Erzählung, die wirklich stark jetzt wieder an Fahrt gewinnt, nämlich dieses, die Ableitung, die man daraus trifft, ja, dass jetzt die anderen da sind und uns potenziell etwas wegnehmen können. Und wie reagiere ich darauf? Indem ich dicht mache, indem ich mich in den Isolationismus flüchte, ja, nicht nur beim Thema Migration und Grenzen dicht und Mauern bauen, das ist auch ein Trend, den man sieht, sondern auch mit Blick auf internationalen Handel, wie man es jetzt gesehen hat, mit Donald Trump und so weiter. Also man will eigentlich jetzt stärker das eigene bewahren, einhegen und das andere draußen halten. Im tatsächlichen wie auch im metaphorischen Sinne, würde ich sagen. Und das würde ich so als eine Grundströmung in aktuellen Diskursen beschreiben, wo ja einerseits autoritäre Kräfte stark aufsetzen. Was ich aber auch sagen möchte, ist, das ist schon etwas, was von der Haltung her auch in den politischen Mainstream Einzug gehalten hat. Also wir können nicht sagen, das ist nur an den Rändern. Rechtspopulismus, teilweise auch Linkspopulismus, denken wir an Bündnis Sarah Wagenknecht und so weiter, sondern das ist schon etwas, ja, dieses einzelne Menschengruppen, Personengruppen auch gegeneinander ausspielen oder ganz stark fokussieren auf, ich zitiere jetzt einen ehemaligen deutschen Politiker, auf Migration als die Mutter aller Probleme. Ja. Das ist schon etwas, wo auch die ehemals großen Volksparteien, die Mitteparteien erkannt haben, damit kann ich wohl Stimmung machen. Ob sie damit Wahlen gewinnen, steht auf einem anderen Blatt, aber sie können auf diese Stimmung, glaube ich, aufsetzen und da versuchen auch drauf zu surfen, auf dieser Welle. Und das ist für mich die zweite Ebene einer autoritären Wende, nämlich wo eigentlich Inhalte der ganz rechts außenstehenden Parteien durch die Mitteparteien in den Mainstream geholt werden.
Ich denke, du schneidest ja an, dass das sozusagen etwas ist, was in der Geschichte immer wieder stattgefunden hat. Man kann auch sagen, dass es immer wieder Ringen vielleicht da gibt um diese Frage. Man könnte aber schon auch sagen, dass wir schon geglaubt haben, das überwunden zu haben, zumindest nicht vollständig, aber zu einem gewissen Anteil, was schon mehr mehrheitsfähig, wenn wir zurückblenden auf das 45, 46er, 50er Jahre, wo man gesagt hat, okay, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, Genfer Flüchtlingskonvention, Menschenrechtserklärung. Es wird jetzt wieder angegriffen im kultursoziologischen durchaus mit diesen Adoring, oder? Also dieses aufgrund von möglicherweise Merkmalen der Herkunft, der Hautfarbe, negative Eigenschaften zu unterlegen, um dann die Menschen abzuurteilen, ist das schon etwas, was jetzt ja verstärkt betrieben wird, um das Alltagsbewusstsein der Menschen nach rechts in die Ablehnung zu verschieben, oder? Ist das ja etwas, siehst du das auch so, dass das schon konzertiert mit einer immer kürzeren Schlagzahl in kürzeren Intervallen passiert, glaube ich.
Ja, das würde ich schon so sehen, ja. Und ich glaube nicht nur, dass es in immer kürzeren Abständen oder Intervallen passiert, sondern dass es auch sich wirklich radikalisiert hat in der Intensität, ja. Also ich meine, das eine ist, wie gesagt, dass man immer, und vor allem Österreich ist da leider ein Paradebeispiel dafür, wir waren ja irgendwie ganz vorne mit dabei, als es um die Etablierung eines Populismus ging, schon in den 90er Jahren, wo sich ja gewisse Dinge erst jetzt in Deutschland vollziehen, wo man aus österreichischer Sicht sagt, naja, gut, been there, done that, im negativen Sinne. Aber ich glaube schon auch, es hat an Intensität noch einmal gewonnen tatsächlich, weil interessanterweise gerade diese autoritäre Rechte international viel besser vernetzt ist eigentlich als die Linke, ja, und voneinander so stark auch lernt und erkannt hat, eigentlich sind es gar nicht die ökonomischen Themen, um jetzt mit Bill Clinton zu sprechen, jetzt die Economy Stupid, es sind eigentlich diese kulturalisierten Themen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt war schon alles, was ab den 2000er Jahren, vor allem 2001, 9/11 begonnen hat, wo diese Clash of Civilizations und so weiter, diese Huntington-Theorie, da eigentlich ganz stark diese Ethnisierung von Problemlagen begonnen hat. Ja. Und heute, fast forward 2025, wir sprechen jetzt ja mehr oder weniger während des Wien-Wahlkampfs, wo man merkt, das ist auch etwas, wo strukturelle Problemlagen, die vorhanden sind in einer Gesellschaft, niemand will negieren, dass im Bildungssystem in Österreich allgemein und vor allem in den Wiener Schulen alles, dass da nicht Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollten. Ich glaube, das hat jeder im Fokus und das weiß auch jeder und das sagen auch alle Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen man spricht. Ja. Das Problem ist jetzt aus meiner Sicht, dass man versucht hat, all diese vorhandenen Herausforderungen einer einzelnen Gruppe, vor allem den Flüchtlingskindern, die über Familiennachzug gekommen sind, zuzuschieben. Ja. Und da würde ich sagen, da agiert dieses Migrationsthema fast wie ein Prisma irgendwie. Und das hat schon noch einmal, finde ich, an Intensität gewonnen. Ja. Und ich finde das auf doppelter Ebene gefährlich, weil ich finde es einerseits gefährlich, dieses Othering, das du angesprochen hast. Ich mache dadurch eigentlich ganze Gruppen von Personen anders und eigentlich auch schlechter, muss man sagen. Es ist ja nicht nur, dass die anders sind als ich, sondern dass eigentlich dadurch der eigene Status erhöht wird. Wir hätten ja all diese Probleme im Bildungssystem nicht, weil unsere Kinder sind ja eh in Ordnung, aber die sind das Problem und die können kein Deutsch oder wie auch immer. Aber tatsächlich verschiebe ich dadurch den Fokus, weil ich ja nicht auf das eigentlich bestehende Problem fokussiere, ja, das aus meiner Sicht vor allem ein systemisches ist. Ja, da sprechen wir zum Beispiel darüber, dass man verabsäumt hat, rechtzeitig auf diesen demografischen Wandel zu reagieren. Ja, einerseits haben wir jetzt neu ankommende Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die in die Schulen kommen, aber gleichzeitig eine große Pensionierungswelle. Ja, da hat man nicht rechtzeitig entgegengesteuert. Ja. Es gibt infrastrukturelle Versäumnisse. Die OECD stellt dem österreichischen Bildungssystem seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Wir haben eine sehr hohe Bildungsvererbung im internationalen Vergleich. All das hängt auch mit einem höheren Diversitätsanteil in der Bevölkerung zusammen, aber eben nicht nur. Wenn ich aber nur auf eine ganz spezielle Form der Migration, nicht einmal Migration insgesamt, sondern vor allem Flucht fokussiere, dann blende ich viele andere Hintergründe oder ja Kausalitäten aus und dadurch kann ich aber auch nicht die richtigen Lösungsansätze finden, die dann tatsächlich zu einer verbesserten, optimierten Situation in den Schulen führen würden.
Du hast festhalten können, so wie es du auch sagst, dass das zugenommen hat, dass das eigentlich die Rechte weltweit mittlerweile vernetzt ist, sie austauscht und sehr klar formuliert, was sie wollen. Nicht? America first, Europe first, Österreich zuerst, ich zuerst und so weiter. Und du hast das auch verbunden, dass natürlich auch gewiss nachvollziehbar ist, dass man auch sich umgibt mit Menschen, die einem scheinbar nah sind. Ich frage mich, ob es nicht dazu passt bei dem ersten Kapitel, gibt es einen Negation von dieser Erzählung. Ja, und da hätte ich einen Anhaltspunkt gefunden bei der Jule Goffrin. Die hat jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, also Universalismus von unten geschrieben und die sehr stark darauf abzielt, dass ja wir Menschen einmal grundsätzlich körperliche Wesen sind. Und das, was uns eigentlich eint, ist, dass wir alle verletzlich sind, verwundbar sind und dass nur der Schutz, die Sorgen füreinander, die Sorge, der gemeinsame Schutz uns schützt vor dieser Verwundbarmachung. Und da frage ich die, ob das nicht auch notwendig wäre, ein Gegennarrativ aufzubauen, nicht nur im Sinne von Ideologie, Heißlehre, sondern tatsächlich aus der Materie, weil wir sind verletzlich, wir sind verwundbar, wir werden unterschiedlich verwundbar gemacht, um auch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es eben nicht das gelingende Leben entsteht, indem man sagt, die anderen sind die Bösen und es geht nur um mich zu schützen, dass es eine Verbindungslinie gibt. Mhm. Siehst du auch in so einer Grundeinstellung nicht eine Möglichkeit, eine Gegenerzählung aufzubauen?
Mhm. Ich finde den Gedanken sehr schön, ja. Ich habe den Eindruck, dass das Ganze jetzt genau umgedreht wird, leider, ja. Also sozusagen, der andere ist die Bedrohung für mich, ja. Die Bedrohung ist im Außen verortet, im anderen. Ja. Und deshalb muss ich meine eigene Verwundbarkeit, die ich überhaupt nicht im Zusammenhang bringe mit der Verwundbarkeit des anderen, weil das Verbindende ist eben das Menschliche in uns, ja, sondern eher der andere ist Bedrohung und ich muss mich schützen und ich muss meine eigene Verwundbarkeit schützen und mich eigentlich verhärten auch, ja. Und das ist ja eigentlich, ich meine, das lehrt uns die Menschheitsgeschichte, müssen wir nicht weit zurückblicken, der falsche Weg. Also dieses Universelle, finde ich, geht immer mehr verloren. Jetzt kann man argumentieren und ich glaube, auch da stimmt das in Teilen, wenn noch nicht vollends, dass nicht unbedingt alles, was in der eher aus der linken Seite kommenden Identitätspolitik dazu angetan war, diesen universalistischen Charakter zu fördern. Das stimmt natürlich, weil indem man auf diese sehr relevanten Unterschiede sehr stark hingeschaut hat und gesagt, wie kann man denn noch Chancengleichheit schaffen, wenn Menschen mit ungleichen Chancen geboren werden, was ja an sich ein guter Zug ist und dann auch eine Errungenschaft war, dass man darauf achtet. Umgekehrt aber natürlich dadurch die Unterschiede auch stark wieder in den Fokus geraten sind und dieses gemeinsame, vermenschlichende, verbindende, was uns halt alle eint, das immer weiter ins Hintertreffen gelangt ist, nicht? Und dann haben wir natürlich jetzt auch auf der anderen Seite die Rechten, die erkannt haben, genau damit lässt sich Stimmung machen, ja? Also damit kann ich auch jene, die ehemals vielleicht eh links der Mitte gewählt haben, wieder zurückholen, weil sich die damit auch überfordert fühlen. Und das ist eine schwierige Gemengelage, denke ich tatsächlich. Aber was ich mir auch letztens gedacht habe, das habe ich im neuen Buch von der Liz Hirn mir abgeschaut, weil sie hat argumentiert, eigentlich wäre jetzt der gemeinsame Feind des Menschen ja quasi die künstliche Intelligenz, weil da erkennen wir das, was uns von diesem wirklich komplett anderen, also das andere zum Menschlichen abhebt, ist, wir sind Körper, wir sind Materie und wir sind verwundbar. Und das ist ja die künstliche Intelligenz eben genau nicht. Also interessanterweise ist der Mensch jetzt nicht mehr die Ratio, sondern eher das ganze Emotionale, ja, das Verkörperlichte, das Verfleischlichte, sagt sie sogar. Das finde ich sehr schön. Wie wir das dann auch wirklich politisch aktivieren können und sozusagen in eine Praxis bringen, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ja. Ja.
Also eine Möglichkeit wäre natürlich, Solidarität ist vielleicht in uns angelegt, aber sie muss auch operationalisiert werden. Ne? Also wir müssen auch Solidarität einüben, indem man trotz der Unterschiede das Gemeinsame identifiziert, aber das könnte man vielleicht einmal so stehen lassen. Du hast ja auch schon gesprochen von der Verhärtung. Ich denke, die ist ja definitiv gegeben und damit könnten wir überleiten zur neuen Härte, zur möglicherweise erodierenden Situation der Menschenrechte und hören wir wieder kurz rein.
Da nehmen wir die angeblich armen Verfolgten, die Schutzsuchenden, auf und wie danken sie es uns? Mit Messerstechereien, Bombendrohungen, Amokläufen im Auto. Daher, abschieben und Grenzen dicht.
Wenn die sogenannten Expertinnen, Experten und NGOs immer noch nicht kapieren, dass diese Massenzuwanderung aus islamischen Ländern in der Bevölkerung nicht gewünscht wird, wird es irgendwann zum großen Knall kommen.
Im Asylbereich versucht man, die Blauen rechts zu überholen.
Ja, einerseits, glaube ich, lehrt uns die Geschichte, dass die Härte zu verhärtenden Menschen führt, die dann dramatisches in die Welt bringen von Krieger, Terror und so weiter. Und das ist aber etwas, was sie durchzieht. Und du hast in deiner letzten Publikation gegen die Härte angeschrieben. Wie würdest du versuchen, aus der Situation, auch was wir jetzt gehört haben, einen Weg zu finden?
Also das eine war, dass ich mal so etwas wie eine Gegenwartsanalyse versucht habe und konstatiert habe, da ist eben diese neue Verhärtung spürbar. Ja? Und da gab es ja auch so einzelne Momente, wie zum Beispiel ein Cover des deutschen Magazins Spiegel, wo der Olaf Scholz abgebildet war, neue Härte in der Asylpolitik, mehr Abschiebungen und so weiter. Unser eigener Innenminister spricht immer wieder vom harten Durchgreifen an der Grenze. Also selbst in der Rhetorik ist das einfach viel stärker spürbar als noch vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, und da bewege ich mich dann langsam auch weg, jetzt nur vom Migrationsbereich oder nur von der Grenzpolitik, es ist schon auch insgesamt zu einer Kulturtechnik mehr geworden, glaube ich. Ja.
Die Härte aus
Die Härte tatsächlich auch als eine Form der Gegenwart zu begegnen. Ja. Und ich habe es deshalb auch in meinem Buch eine Überlebensstrategie teilweise genannt, ja, weil die Welt als solches uns sehr hart entgegentritt, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Nicht? Das ist einerseits die neoliberale Leistungsgesellschaft, das ist aber auch ein immer schneller sich drehendes Medienkarussell, immer mehr Dinge, die tagtäglich dauernd auf uns einprasseln, eine komplette Überforderung. Der Steffen Mau, deutscher Soziologe, spricht auch immer wieder von Veränderungserschöpfung. Also das heißt, so viele Veränderungen, so viele transformative Momente, so kurz hintereinander, dass man nur mehr erschöpft zurückbleibt. Ja, und wie reagiere ich dadurch? Fast, möchte ich wieder sagen, fast natürlich menschlich. Ich ziehe mich zurück. Ja, ich mache dicht. Früher hätte man gesagt, Biedermeier, ja, ich will alles nichts mehr hören. News Avoidance und andere Phänomene, die reinkommen. Und das ist eigentlich eine Form der Abhärtung vom Außen, weil ich sonst gar nicht mehr aushalte, in der Welt zu sein. Und ich habe mich da angelehnt an den Begriff der Kälte eigentlich. Also Härte und Kälte ist ja austauschbar. Ich habe mich jetzt für die Härte entschieden, weil ich natürlich auch mit Blick auf Mauern, ja, da kommt die Migrationsforscherin, die Mauer ist für mich hart. Adorno hat ja auch gesprochen von dieser bürgerlichen Kälte. Und für ihn war die Kälte aber genauso eine Form der Überlebensstrategie. Wie überlebe ich in einer Welt nach Auschwitz, ja, das ist, indem ich mich selber eigentlich kalt zeige, weil anders geht's nicht. Ja. Und das heißt, ich will das gar nicht jetzt nur als Vorwurf verstanden haben, sondern ich glaube, es ist schon etwas, was man mit dem Blick einer Kulturanalyse vielleicht betrachten muss, eine fast natürliche Reaktion darauf, wie sich die Welt gestaltet. Und dennoch ist es aber nicht die Strategie, die uns auf Dauer sicher halten wird oder sicher machen wird. Nicht? Das ist, glaube ich, der große Trugschluss. Ja. Je mehr Härte wir an den Tag legen, jetzt im metaphorischen Sinne, aber konkret auch in der Asylpolitik, in der Migrationspolitik, desto stärker zeigt sich ja eigentlich, dass das vielleicht politisch opportun wirkt oder attraktiv wirkt, ja, Stimmen generieren kann, aber einfach nicht die Wirkung entfaltet, die man ja zuschreibt. Ja. Also das heißt, viele dieser politischen Maßnahmen in der Asylpolitik, die man als hart jetzt sehen würde, als restriktiv, das sind quasi alle Maßnahmen der letzten 10 Jahre in der europäischen Asylpolitik, da gab es keine einzige Liberalisierung oder Öffnung, haben ja ganz offenkundig, Probe aufs Exempel, nicht den Erfolg gebracht, den man sich gewünscht hätte, nämlich, dass die Zahlen dauerhaft runtergehen, dass wir weniger Diversität haben, dass wir keine Integrationsherausforderungen haben, dass wir keinen Terrorismus haben oder wie auch immer. Also das war ja ganz offenkundig nicht die richtige Strategie, um uns sicherer zu machen innerhalb dieser harten Mauern. Allein daraus könnte man ableiten, wäre es nicht Zeit, eine andere Strategie zu finden.
Ich denke auch, weil natürlich ist in der Geschichte gerade Adorno, nicht, unter dem Eindruck des Faschismus hat er das ja, finde ich, gut herausgearbeitet, dass diese Verhärtung natürlich auch eine Folge ist von der Geschichte des Holocaust, aber auch wiederum kommuniziert mit einem in der heutigen Zeit neoliberalen ökonomischen Weltwirtschaft. Also das ist das eine, aber wenn man es wiederum auf die Psychoanalyse oder auf uns Menschen runterbricht, dann könnte man einen Wilhelm Reich oder andere zitieren, die Verpanzerung hat er uns nur kaputt gemacht. Also für uns Menschen bedeutet die Verpanzerung ja eigentlich kein gutes Leben und ist etwas, wo man eigentlich schon, wenn sie sich brutal ausprägt, ja etwas unternehmen muss gegen die eigene Entwicklung. Also sie bringt uns ja nicht weiter, sie macht uns kaputt.
Ja. Und mein Gegenkonzept oder Gegenkonzept, das klingt so hochtrabend, ja, das, was ich dieser Härte entgegenstellen würde, ist ja nicht eine absolute Offenheit. Es ist ja auch immer gerade in der Grenzdebatte nicht offene Grenzen und so weiter. Ich glaube, in der Welt, so wie sie sich jetzt gestaltet, siehe Blick Ukraine, Nationalstaaten, egal wie es man jetzt zum Konzept hält, aber in der aktuellen Situation, glaube ich, ist keine gute Idee zu sagen, wir brauchen überhaupt keine Grenzen mehr und ist egal und jeder tut, wie er will. Ja, das wird jetzt nicht unmittelbar umsetzbar sein. Also ich bin da schon eine sehr starke Pragmatikerin. Aber ich habe das so ein Konzept der Durchlässigkeit entwickelt. Ja, man könnte auch sagen, Nähe zulassen und Nähe schaffen oder Räume schaffen, wo Nähe möglich ist. Das heißt, ein Austausch, der stattfindet unter gewissen Parametern, wo ich zwischen kompletter Offenheit und kompletter Geschlossenheit auch austarieren kann. Ja? Und das ist im Zwischenmenschlichen ja genauso wichtig wie, würde ich sagen, auch auf der Ebene von Nationalstaaten, wo es ja nicht darum geht, ich mache komplett zu, was jetzt leider ein Zeichen der Zeit ist, oder ich mache komplett auf, sondern ich gestalte eben Zugangsmöglichkeiten und Austauschmöglichkeiten. Und das ist natürlich in einer immer stärker polarisierten Welt und einer immer stärker polarisierten politischen Debatte derzeit überhaupt nicht opportun, nicht? Weil da heißt es schwarz oder weiß, offen oder geschlossen, aber keineswegs diese Zwischentöne und auch diese Komplexität, die eigentlich gefordert ist, wo ich dann halt schneller sage, da mache ich aber ganz dicht, ja, und dann muss ich mich mit all diesen Grautönen gar nicht mehr auseinandersetzen.
Es folgt auch ökonomisch natürlich diese Negativfreiheit, oder? Weil im Prinzip wird das, was uns jetzt vorgegaukelt wird, ist ja eine Form der negativen Freiheit. Also das heißt die Abgrenzung und nicht die positive Freiheit, die Zugewandtheit. Nicht? Und nur durch die Zugewandtheit kann eigentlich ein Glück oder ein positives Erleben möglich werden.
Und es ist natürlich gefährlich, unter Anführungszeichen, diese Zugewandtheit, weil was passiert denn dann, wenn ich die Nähe zu diesem vermeintlich anderen zulasse? Irgendwann einmal ist er gar nicht mehr so anders, weil ich ihn ja kennenlerne. Und vor allem mache ich irgendwann einmal im Laufe dieses Kennenlernens wahrscheinlich die Erfahrung, da gibt es Dinge, die mich mit dem verbinden. Es wird auch Dinge geben, die mich von dem trennen. Ja, wir sind nicht alle gleich und das ist gut so. Aber es wird ziemlich sicher, eben weil wir alle Menschen sind. Wir haben vorher über dieses Fleischliche auch gesprochen, dieses Materielle, aber darüber hinaus auch viele Eigenarten, Merkmale, Eigenschaften. Es wird Dinge geben, die uns näher zusammenbringen und wo es dann schwierig wird, diese ganz harte Grenze zum anderen aufrechtzuerhalten, weil ich erkenne, erstens mal ist mir der nicht mehr so fremd, der ist nicht mehr so anders, der ist mir nahe geworden. Und dann muss ich aber irgendwie mir auch die Frage stellen, was bedeutet das denn für mich, wenn ich, ich sage jetzt irgendwas, mit einem syrischen Flüchtling Dinge gemeinsam habe. Ja? Oder umgekehrt, funktioniert genauso, habe ich die Erfahrung gemacht, was bedeutet das für mich, wenn ich mit einem FPÖ-Wähler Dinge gemeinsam habe? Nicht? Das ist auch eine harte Wahrheit. Ja? Es geht irgendwie in alle Richtungen, da können wir uns alle an der Nase nehmen. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt komfortabel oder bequem, ja? Weil damit muss man sich auseinandersetzen. Da lernt man vor allem auch über sich selber was, nicht nur über den anderen, sondern auch über die eigene Identität. Und die schütze ich natürlich am besten am leichtesten, wenn ich mich komplett abschotte, nicht? Das ist klar. Dann ist es bequem.
Aber ich finde, das ist schon ganz so gute Argumentationslinie, die du aufgebaut hast, die uns vielleicht dazu führen könnte, ist, wie kann man erfolgreiche Menschenrechtspolitik machen? Wie können wir das schaffen, dass wir eine Gegenerzählung aufbauen, die für mehr Menschlichkeit sorgt? Und vielleicht hören wir wieder rein in den Einspieler.
Das Asylsystem ist zu langsam, bürokratisch überlastet und schafft oft weder klare Perspektiven für Schutzbedürftige noch konsequente Abschiebungen bei Ablehnung. Effizienz und Fairness fehlen.
Europa ist sich uneinig und wälzt die Verantwortung auf die Grenzstaaten ab. Europa tut so, als wäre es nicht beteiligt am Elend der Menschen. Die ehemaligen Kolonialstaaten sollten stärker in die Verantwortung genommen werden und Wiedergutmachung leisten.
Es kann keinen großen Wurf bei der Integration geben, weil es gar nicht so viele Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer, Integrationsinstitutionen und so weiter gibt.
Also wir hören Unterschiedliches, aber jedenfalls ist das, was wir hören, verbunden mit Kritik und zum Teil ja auch berechtigte Kritik, dass das System, in dem wir leben und wie wir das operationalisieren, nicht immer gerecht ist, nicht immer fair ist, auch Probleme mit sich bringt. Wo siehst du die großen Themen, die zu verändern sind und wie könnte man sie verändern?
Also ich konzentriere mich jetzt sehr auf diesen Integrationsbereich, aber wenn wir über Grenzpolitik und europäische Migrationspolitik sprechen, dann machen wir noch einen größeren Sack auf, würde ich sagen. Aber jetzt auch mit Blick auf das, was ihr als Volkshilfe leistet, glaube ich, ist ganz stark auch der Integrationsfokus ein wertvoller. Was ich zunehmend wahrnehme, auch teilweise eigenen Forschungsarbeiten von mir geschuldet, die sich damit befassen, ist, ich beginne mit dem Positiven, dass wir schon endlich, würde ich sagen, in Österreich in eine Situation gekommen sind, wo wir es in dem großen Teilen endlich wahrhaben wollen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ja? Also wir haben mittlerweile ein Integrationsgesetz, ein Integrationsjahr, es gibt Deutschkursangebote, es gibt die Idee, dass man das einfach nicht frei laufen lässt und so weiter, sondern dass man sich darum kümmert, dass man Rahmen vorgibt und so weiter. Ich erwähne das bewusst und betone das so, weil das lange Zeit überhaupt nicht der Fall war. Also spätestens seit den 60ern oder ja, 70er Jahren könnte man sagen, als die großen Anwerbeabkommen mit Türkei und damaligen Jugoslawien begonnen haben, sind wir zahlenmäßig ein Einwanderungsland. Aber lange Zeit haben wir so getan, als wären wir es nicht und es hat sich niemand drum gekümmert. Übrigens, die Folgen dessen, die holen uns auch jetzt noch ein, ja, zweite, dritte Generation. Also da ist vieles in der Vergangenheit an Fehlern passiert, wo jetzt noch Konsequenzen spürbar sind. Was ich aber schon zunehmend sehe, auch oder nicht zunehmend, sondern es liegt vielleicht auch ein wenig in der Natur der Sache. Das eine ist, dass ich Regeln, Rahmenbedingungen habe, die schön auf dem Papier sind, aber ich muss das alles in die Umsetzung bringen. Ja? Und da tut sich je nach Thema und je nach Feld eine kleinere oder größere Lücke auf. Ja? Also Thema Deutschkursangebot, Zugang zu gewissen Angeboten, Mobilität für Menschen, die jetzt eher in ländlichen Bereichen leben und dann gar nicht dorthin kommen, wo sie das Angebot wahrnehmen können, etc. Ja? Also ich glaube, da gibt es diese Frage des Umsetzungsdefizits, die man sich anschauen kann. Das wären ganz konkrete Ableitungen, wo ich sage, im Integrationsbereich, da kann ich an diesen Stellschrauben drehen und dann komme ich in eine optimiertere Situation.
Würdest du mir da recht geben, also wenn man zurückblendet, jetzt vielleicht 30 Jahre zurückgeht, dass dort, wo schon längst allen klar war, auch statistisch abbildbar war, dass wir ein Migrationsland sind und Menschen zu uns kommen, ganz gezielt, zum Teil auch eingeladen wurden zu kommen, dass man es verschleiert hat. Also ich kann mich erinnern, bei den Auseinandersetzungen über das spricht man nicht, man nimmt es zur Kenntnis, man will es auch, aber wir wollen nicht darüber reden, dass uns das auch letztlich im Kopf hält.
Ja, den Eindruck habe ich schon. Also das eine ist sicherlich einfach gar nicht wahrhaben wollen und man muss ehrlicherweise schon sagen, damals, also gerade bei türkischen sogenannten GastarbeiterInnen oder auch jenen aus dem damaligen Jugoslawien, da kann man eigentlich schon von so etwas wie einer Parallelgesellschaft sprechen, auch wenn ich das Wort nicht mag, ja, weil die Menschen im Grunde nie wirklich in die Gesellschaft hineingeholt wurden, hineingelassen wurden. Ja. Und diese Erfahrung haben auch vielfach ihre Kinder noch gemacht. Ja. Die Kinder, die in ihrer Wahrnehmung eigentlich all das erfüllt haben, was an Integrationsanforderungen da war. Die haben Deutsch gesprochen, die waren in der Schule etc. etc. und die dann immer doch noch den Eindruck hatten, sie gehören nicht richtig dazu. Und ich glaube, selbst die Enkelkinder jetzt dieser damaligen Generation machen immer noch die Erfahrung, so ganz dazugehören werde ich nie. Und ich finde das immer so ein Indiz dafür, für diese Identitätsebene. Aber es ist ja auch was Emotionales, dieses Dazugehören. Ich kann es anhand harter Indikatoren messen, was jetzt zum Beispiel auch Berufsmöglichkeiten betrifft, Bildungschancen und so weiter. Also unter migrantischen Kindern hat Österreich innerhalb der europäischen OECD-Länder die höchste Bildungsvererbung. Also das ist wirklich erschreckend. Bei den österreichischen ist die Bildungsvererbung nicht so hoch übrigens, wobei da wäre es nicht so schlimm, weil da haben die meisten Eltern zumindest Pflichtschulabschluss, wenn nicht sogar Matura. Ja. Das kann man schon mal vererben und da steigt man gut aus. Aber unter den migrantischen Kindern gibt es eigentlich immer noch viele, die nicht die Chancen erhalten, die sie haben sollten. Und dann auf der emotionalen Ebene, ich finde so ein typisches Indiz, dass ich viele Kids zwar als Wienerinnen Wiener oder als Floridsdorfer, ich weiß nicht, proklamieren würden, auch dann wieder als Europäer, aber nicht als Österreicher. Hm. Niemand will Österreicher sein. Ja. Oder sagt das irgendwie offen oder hat vielleicht den Eindruck, ich kann das gar nicht für mich reklamieren, diese Identität, weil ich ja ständig höre, egal das was ich meine Staatsbürgerschaft ist, genau, dass ich keiner bin. Und das, ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie super mega patriotisch und gehe da mit Rot-Weiß-Rot-Fahne durch die Straßen. Aber ich finde, da muss man schon ein bisschen hinschauen, ja, weil das ist diese emotionale Ebene der Zugehörigkeit, die natürlich dann auch reale Auswirkungen und materielle Auswirkungen hat. Und wie gesagt, das ist selbst bei den Kids, die die Staatsbürgerschaft haben in Österreich, und da reden wir dann gar nicht über die immer größer werdende Gruppe jener Menschen, die teilweise hier geboren sind, aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, arbeiten, Steuern zahlen und nicht die Staatsbürgerschaft haben. Das wäre aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Baustelle, die wir angehen sollten. Und dann würde ich mir halt auch wünschen, dass der Diskurs sich ändert. Und das klingt jetzt wieder so hochtrabend, der Diskurs. Aber was mir nicht einleuchtet tatsächlich ist, dass politisch Verantwortliche sämtliche Couleur nicht verstehen können oder wollen, dass ja all diese Signale, die sie da senden, die auch teils stark rassistische oder zumindest fremdenfeindliche Signale sind, ja eben auch von jenen gehört werden, wo sie sich ja offenbar erwarten, dass die sich bitte anstrengen, um dann eh dazu zu gehören. Aber motiviert mich das? Ich meine, das ist eine ganz banale Frage, wo ich, wenn ich grundlegende Empathie habe und es schaffe, mich, wie es Hannah Arendt sagt, an die Stelle eines anderen zu denken, muss ich verstehen, das ist genau nicht die Strategie, die ich wählen müsste, damit die Leute sich einbringen wollen und sagen, ja, für dieses Land, da will ich Leistung erbringen. Das ist eigentlich banal. Ja, und trotzdem verstehe ich nicht, warum das genau so ständig passiert.
Aus der Sozialarbeit, denke ich mal, beide Komponenten, die du ansprichst, erleben wir. Das eine ist die Decke, wo man nicht durchkommt, also die nicht vorhandene Mobilität, also sie von der Elterngeneration hinauf bildungsmäßig zu entwickeln. Da gibt es viele Gründe, die wir bei autochthonen und nicht autochthonen Menschen sehen. Also das ist eindeutig. Und das zweite natürlich auch, dass sie sich nicht dazugehörig fühlen, weil sie auch permanent vermittelt bekommen, dass sie nicht dazugehören und nicht willkommen sind. Und die Politik reagiert halt nur auf die Seite, indem sie sagen, die gehören halt dazu und diszipliniert sie mit und verschiebt auch damit den Diskurs. Und vielleicht können wir noch überleiten auch auf den Asylbereich, weil darunter haben wir wirklich gelitten, dass wir seit Jahren darauf aufmerksam machen, dass eine Möglichkeit ist die Teilnahme am Erwerbsleben für Menschen, die Schutz suchen in Österreich und wir keine Chance hatten, denkt man am Batensteinerlass, dass Menschen, die Schutz suchen, einfach einen Zugang zum Erwerbsleben bekommen. Das führt dazu, dass die Menschen einfach überhaupt keinen strukturierten Tagesablauf haben und das führt einfach zu einer massiven Verschlechterung der psychischen und körperlichen Verfasstheit dieser Menschen und man produziert jene Symptome, die wir dann kritisieren. Ist das auch deine Erfahrung? Und was siehst du dann an Antworten, wie man beitragen kann, dass sich die Menschen emotionaler zum Wir dazugehörig fühlen? Und wie stark siehst du die Erwerbstätigkeit als bestimmenden Faktor?
Also das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern da gibt es ganz viele empirische Befunde. Wir nennen das auch einen Narbeneffekt, der da entsteht. Ja. Es gibt viele Studien, die sich angeschaut haben, was passiert denn, wenn eine Person über eine längere Zeit gar nicht arbeiten darf. Eben dieses Arbeitsverbot für Asylwerbende, was es lange Zeit gab. Ich würde behaupten, aufgrund der vielen Barrieren, ist es weiterhin de facto so, dass eigentlich die Erwerbsaufnahme für Asylwerbende verunmöglicht wird oder sehr, sehr schwer gemacht wird. Übrigens auch gemeinnützige Tätigkeit, aber das können wir dann auch noch drüber sprechen. Und da zeigt sich einfach, dass wenn diese Zeit sehr lange andauert, wo ich nicht arbeiten kann und darf, ja, dass dann auch die Motivation sinkt, eine Arbeit zu ergreifen. Und die steigt aber nicht sofort wieder an in dem Moment, wo dieses Arbeitsverbot aufgehoben ist, wo ich Zugang zum Arbeitsmarkt habe, wo ich Arbeit suchen dürfte und finden könnte. Dann habe ich aber eben diesen Narbeneffekt davon getragen. Und dann bin ich nicht mehr so motiviert. Ja. Also ich bin sozusagen auch in eine Lethargie verfallen und da rede ich auch noch gar nicht davon, dass auch gewisse Fertigkeiten, Fähigkeiten beruflicher Natur verlernt werden in der Zeit, wenn ich sie nicht erproben kann. Also das ist ganz, ganz schwierige Gemengelage, glaube ich. Zuletzt auch der soziale Faktor natürlich. Gerade durch die Arbeit komme ich in Kontakt mit Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Das wäre gerade für junge Erwachsene, glaube ich, wesentlich. Es gibt gute Gegenkonzepte, also Jugendcolleges in Wien können wir vielleicht erwähnen, ist aus meiner Sicht ein sinnvolles Projekt, hat aber bei weitem nicht für alle Asylberechtigten in Österreich einen Platz, muss man sagen. Teilweise gibt es auch vereinzelte Asylsuchende, die teilnehmen dürfen. Es ist auch sehr teuer natürlich und da muss man mal argumentieren können. Ich meine, man kann es anhand der Zahlen, aber ich glaube, es ist schwierig zu transportieren, dass sich anfängliche Investitionen ganz besonders lohnen. Je früher ich investiere, desto länger quasi habe ich dann eine Rendite später, vor allem wenn es sich um sehr junge Menschen handelt, die ja potenziell lang dem Erwerbsleben in Österreich zur Verfügung stehen. Also der Faktor wäre so wichtig und ich glaube, wir haben derzeit eher ein System, das strukturell gesehen die Erwerbsaufnahme erschwert, statt sie zu fördern. Ja? Und da hilft es auch nichts, wenn sich dann politische Akteure hinstellen und sagen, ja, die müssen arbeiten und die sind alle in der Mindestsicherung, keine Ahnung. Und wenn man sich dann dann aber mal konkret auch die Schritte ansieht, die zu tun sind, ja, um eine Arbeit aufnehmen zu können, dann sieht man eigentlich, wie schwierig das System es auch einem macht, tatsächlich das zu tun. Mhm. Und da rede ich dann gar nicht davon, dass viele Geflüchtete natürlich die Erfahrung machen, dass sie massiv unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten müssen, dass sie eigentlich ihre beruflichen Erwartungen in keinster Weise umsetzen können, dass sie gerade auch in Sektoren gedrängt werden, wo Arbeitsausbeutung bis hin, ich möchte fast sagen, moderne Sklaverei an der Tagesordnung steht, ja, wo es kein einziger Österreicher arbeiten wird, aus gutem Grund. Also diese Dinge kommen da alle hinzu. Und da merkt man aber auch, wie schnell man eigentlich weg ist von Migration oder Flucht oder ich weiß es nicht was, sondern das sind dann reale, vor allem sozialpolitische, arbeitspolitische Themen, die man ansprechen müsste. Was man aber auch nicht tut, weil ehrlicherweise von dieser sehr billigen Arbeitskraft profitiert dann ja auch das Aufnahmeland. Also das sieht man in Österreich, man sieht es noch stärker, finde ich, in den südlichen Ländern wie Italien, Spanien, ja, wo ja auch Geflüchtete ohne Aufenthaltsstatus, irregulär Aufhältige, die beliebtesten Arbeiter in der Landwirtschaft sind, weil die kann ich schwarz beschäftigen für einen Hungerlohn und dadurch bleibt unser aller Obst und Gemüse schön billig. Also diese großen Zusammenhänge, glaube ich, die müsste man, wenn man ehrlich ist, ja, und wenn man sagt, wir wollen ein anderes System, die müsste man eigentlich auch einen Blick nehmen.
Ja, dann zum wirklichen Schlusspunkt unseres Gesprächs kommen. Ich glaube, wir wissen, dass das ein wirklich schwieriges Thema ist, dass wir enorm unter Druck sind, wir Menschen, die Menschenrechte an sich unter Druck sind. Ich glaube, dass es gelungen ist, in einem Gespräch zu zeigen, dass es Ansätze gibt, also nicht nur die Analyse des Bestehenden, sondern auch Möglichkeiten zu handeln, auch Empfehlungen für die Politik, für die Zivilgesellschaft, für Sozialorganisationen. Ich glaube, da ist genug da, aber vielleicht am Schluss, du hast ja auch von uns Menschen gesprochen, dass wir reagieren und dann letztlich sie zurückziehen, Biedermeier, dass wir uns selbst verpanzern müssen zum Schluss. Vielleicht hast du nur zwei, drei Dinge, die du unseren Hörerinnen mitgehen magst, was uns ermutigt, um weiter für die Menschen und die Menschenrechte zu kämpfen.
Also was mich ermutigt, ist schon der Blick zurück, muss ich sagen, ja, weil ich bin schon der Meinung, dass dieser, man sagt im Englischen, the long arc of history, ja, points towards justice. Und das stimmt schon irgendwie, dass dieses Wir, von dem wir jetzt so viel gesprochen haben, sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr erweitert hat. Es ist immer größer geworden. Es sind immer mehr Menschen auch zugehörig geworden. Ja? Wenn wir uns vorstellen, noch vor 250 Jahren war Sklaverei legal in den Vereinigten Staaten. Noch vor etwas mehr als 100 Jahren durften Frauen nicht wählen. Ja? Unvorstellbar. Das Leben, das ich heute lebe, ist unvorstellbar für meine Großmutter. Ja? Also da sind schon viele Dinge auch möglich geworden und werden auch immer noch möglich. Ja, auch während meiner Lebenszeit viele neue Rechte, die sich unterschiedliche Gruppen erkämpft haben. Das ist nie von alleine passiert. Das war immer der Zivilgesellschaft zu verdanken. Ich glaube auch vor allem breiten Allianzen, die immer wieder gefunden wurden mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, Kirchen, Privatwirtschaft, Kunst und Kultur, Wissenschaft etc. Aber dass das schon Fortschritte möglich waren und dass gleichzeitig dieser Fortschritt als solches, als Menschheit, muss man sagen, ja nie linear war. Es gab immer diese Setbacks. Ja. Und ich bin schon eine, die diesen Zweckoptimismus auch gerade jetzt nicht verlieren möchte, weil ich schon der Meinung bin, das wird wieder möglich sein, ja, dass wir sozusagen in diese Bewegung hin nach oben kommen, wo wir uns mehr Rechte erkämpfen und wo wir auch gleichzeitig erkennen, dass alle von diesem größeren Wir profitieren und von diesen gleichen Rechten profitieren. Es geht ja eben nur alle oder niemand, nicht? Also die ganze Krux an den Menschenrechten ist ja entweder sie existieren für alle oder es gibt es gar nicht. Ganz aktuelles Beispiel würde ich sagen, was jetzt in diesem migrationspolitischen Chaos in den Vereinigten Staaten passiert. Ja, es beginnt natürlich mit der Deportation der vermeintlich irregulär aufhältigen Migranten. Mittlerweile wurden schon Staatsangehörige deportiert. Da hat man so gesagt, oh je, das war ein Fehler, aber zurückgeholt wurden sie auch nicht. Und ich glaube, das hätte schon das Potenzial, darauf hoffe ich, die Menschen auch aufzuwecken, ja, und zu zeigen, wenn euch schon dieser vermeintlich andere kein Anliegen ist, dann ist es vielleicht der aufgeklärte Eigennutz, ja, der einen erkennen lässt, wir hängen halt alle zusammen, notgedrungen. Das muss ich gar nicht verklären, die Menschheit ist eins und so weiter, sondern es ist einfach de facto so, dass wir alle nur in diesem Gemeinsamen existieren. Gerade auch in einer Welt, die so vernetzt ist, kann man sich eigentlich gar nicht komplett verhärten oder abkapseln vom anderen. Ja. Und das, glaube ich, da ist schon auch viel Wirkmacht drinnen, wenn man das mal zu Ende denkt.
Also ein schöner Schluss, nochmal zu zeigen, dass wir vieles als Menschen geschafft haben und Verbesserungen und Rechte durchgesetzt haben und trotz alledem wissen, dass es Rückschläge gibt, uns nicht entmutigen zu lassen. Und liebe Judith, du bist, wie schon präsentiert, eine unglaublich vielseitige Person, die so viel Unterschiedliches macht. Was ist dir noch wichtig? Was können wir hören, lesen von dir?
Also viele der Themen, die wir heute besprochen haben, die wälze ich auch in meinem neuen Buch. Das erscheint Anfang September im Picus Verlag und trägt den Titel Migrationspanik, wie Abschottungspolitik die autoritäre Wende befördert.
Und damit danke fürs Zuhören. Danke, liebe Judith, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast und dass wir über Menschenrechte und Asyl sprechen konnten.
Vielen Dank für die Einladung und danke für die wertvolle Arbeit, die die Volkshilfe leistet.